Gott will dich segnen. Ich hoffe, du weißt es. Gott will die Seinen segnen. Gott ist ein guter Gott. Und das hat er bewiesen, indem dass er seinen einzigen geliebten Sohn für uns als Opfer gegeben hat, für uns Menschen. Und mit diesem Opfer hat er die Basis gelegt, damit er uns segnen kann. Weil dann wieder Beziehung da ist. Also Gott will dich und mich segnen. Das ist sein verbriefter Wille. Wenn er das nicht wollte, dann wäre das mit dem Jesus auch wahrscheinlich ein bisschen umsonst gewesen. Aber er hat sich eben entschieden, weil er die Menschen liebt, die er nach seinem Bilde geschaffen hat. Und er will segnen. Aber da muss man sich dann einmal die Frage stellen, wie macht er denn das? Und was lehrt uns die Bibel dazu? Willst du das wissen? Willst du das lernen, um im Glauben zu wachsen? Dann hör gut zu. Wenn du auf deinem jetzigen Stand bleiben willst, dann hörst du nicht so gut zu. Kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Aber wir müssen da normalerweise was lernen, wenn wir da mehr noch in diese Segnungen hineinkommen wollen. Also das Erste, was wir wissen müssen, ist erst einmal, dass Gott treu ist, dass er uns liebt, dass er uns segnen will und dass er zu seinem Wort steht. Ja, er sagt nicht, das könnte sein, was ich gesagt habe, oder auch nicht. Er hat auch nicht gesagt, vielleicht geschieht es, sondern er bürgt für sein Wort. Er ist treu und bürgt für sein Wort, sagt uns der Paulus im 2. Korinther 1, 18 und 19. Gott aber ist treu und bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus, der unter euch gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht ein Ja und ein Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Sehr deutliche Aussage, also nicht ein Ja und ein Nein gleichzeitig und kein Vielleicht dazwischen, sondern ein Ja ist hundertprozentig von Gott geschehen durch Jesus Christus. Ein Ja zu was? Ein Ja zu uns als Menschen. Ein Ja zu seinen Kindern. Ein Ja zum Evangelium mit all seinen wunderbaren Verheißungen, die uns ja gelten. Die Verheißungen gelten jetzt nicht nur den Israeliten, sondern sie gelten uns, weil wir damit mit ihnen zusammen zu einem neuen Volk, zu einer neuen Schöpfung geworden sind. Und er gab dazu ein absolutes Ja und nicht ein Nein. Das wäre ja eigentlich Irrsinn. Er gab dazu ein Ja, dass all die Verheißungen für uns gültig sind. Da kommt jetzt noch der Vers 20 nachgeschoben. Da sagt uns der Paulus, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, in Jesus, ist das Ja und deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Also das ist einmal eine ganz tolle Aussage. Das ist es wert, dass man sich das ein bisschen merkt, vielleicht auswendig merkt und darüber nachdenkt. So viele Verheißungen es gibt, und es gibt sehr viele Verheißungen in den Schriften. Und durch Jesus oder in Jesus ist ein Ja dazu geschehen von Gott her und ein Amen. Aber eben nur in Jesus, in ihm. Wenn jemand nicht in ihm ist, nicht von Neuem geboren ist, nicht mit ihm in Gemeinschaft ist, dann ist kein Ja geschehen. Ja, dann könnte man fast sagen, ein blindes Huhn findet dann auch mal ein Korn, wenn er Glück hat. Aber wer in ihm ist, der hat ein Ja von Gott für alle Verheißungen, die es gibt. Ohne Jesus gibt es kein Ja, das muss man wissen. Aber durch den Glauben an dieses Opfer am Kreuz von Jesus hat Gott ein Amen zu allen seinen Verheißungen gegeben. Weil es alles auf ihn hindeutet, auf Jesus. Das ist die zentrale Sache der ganzen Bibel, des ganzen Evangeliums und der ganzen Sache des Glaubens. Und er hat nicht nur ein Ja dazu gegeben, sondern auch ein Amen. Allgemein sagt man ja, Amen heißt, du sei es. Aber man kann es ein bisschen ja, stärker ausdrücken. Man kann sagen, Gott, wenn er sagt ein Amen, dann hat er das beschlossen, dass das so ist und dass das so sein soll, dass es so geschehen soll und dass es auch so geschehen wird, bedeutet dieses Amen. Also das ist nicht bloß so ein Amen wie der Pfarrer in der Kirche, wenn er fertig ist, sondern ein Amen, so ist es beschlossen und so wird es auch geschehen. Punkt. So ist dieses Amen hier gemeint. Also wenn die erste Grundvoraussetzung, um gesegnet zu werden, erfüllt ist, und es ist die Position in Christus, dann ist dieses Ja und dieses Amen für dich gültig. Wenn du Jesus als deinen Erlöser angenommen hast, ihn zu deinem Herrn bekannt und gemacht hast und dadurch wiedergeboren wurdest, das ist die Basis zum Segen. Wie ja dieser Titel heißt heute, Gott will dich segnen. Also dann hast du eine Basis gelegt. Aber wir haben ja gesagt, wir müssen ein bisschen schauen, wie macht er das? Was ist sein Grundprinzip, dass wir den Segen auch empfangen können? Weil wenn man so rumschaut in der Christenheit, sind ja doch immer noch sehr viele da, die, wo man sagen muss, sind nicht gerade so üppig gesegnet, wie sie eigentlich gesegnet sein sollen. Die einen sind arm und die anderen sind krank und die nächsten haben andere Schwierigkeiten, ist ja egal was. Und das sollte eigentlich dann nicht so sein. Jetzt müssen wir uns auf dieses Prinzip fixieren, wie das geht, dass wir auch den Segen empfangen und erleben. Und dieses Grundprinzip von Gott ist, Verheißungen zu geben, Versprechungen, und die wir dann auch im Glauben nehmen müssen. Und das sehen wir jetzt gleich einmal anhand der Bibel. Da gehen wir jetzt dann einmal einige solche Verheißungen durch, die sich dann auch erfüllten. Also Gottes Verheißungen oder Versprechen sind keine leeren Verheißungen und keine leeren Versprechungen und schon gar nicht der Versprecher, der sagt, oh, jetzt habe ich mir versprochen, ich wollte es eigentlich gar nicht sagen. Nein, was er gesagt hat, hat er gesagt und er ist treu, er steht zu seinem Wort und Gott kann nicht lügen. Wie gesagt, das ist das Einzige, was er nicht kann, lügen. Und das ist immer so ein Grundding, wo du nachdenken sollst. Intensiv musst du darüber nachdenken, dass diese Dinge wahr sind und dass er sie auch erfüllen will, weil er sein Amen dazu gegeben hat. Dann wird die Bibel für dich vielleicht wieder etwas interessanter, weil da kannst du Schätze drin finden. Und Gott gibt eben diese Schätze, diese Verheißungen seinen Kindern, um sie zu segnen. Er gibt ihnen Verheißungen erstmal vorab, damit sie einen konkreten Ankerpunkt für ihren Glauben haben. Weil ohne Glauben erfüllen sich Verheißungen nicht. Ohne Glauben geht's einfach nicht. Das musst du akzeptieren, das gehört dazu. Verheißungen, wenn nicht geglaubt werden, erfüllen sie sich nicht. Wenn du Verheißungen hast und sie aber auch glaubst, werden sie sich hundertprozentig erfüllen. Nicht, weil Gott dann nicht will. Er will immer segnen, er will immer die Verheißungen erfüllen. Aber der Glaube ist diese Brücke zwischen Himmel und Erde. Und wenn der Glaube dann nicht diese Kluft überbrückt, dann kann es einfach nicht zustande kommen. Der Hebräerbrief sagt uns Kapitel 11, 1, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das heißt hier ganz deutlich, der Glaube verwirklicht das, was du hoffst oder was du noch nicht siehst. Und du bist schon überzeugt, weil der Glaube ist etwas, der von etwas überzeugt ist, wenn er es auch noch nicht sieht. Der Glaube ist überzeugt davon, dass Gott die Wahrheit gesagt hat, dass er nicht lügt und dass er zu dieser Verheißung, zum Versprechen steht und es auch erfüllt. Also der Glaube verwirklicht die Dinge, die im Unsichtbaren schon da sind und er bringt sie in die sichtbare Welt herüber. Durch diesen echten Glauben kommen die Verheißungen zustande. Du kannst einmal, wenn du nächstes Mal Bibel liest, den ganzen Kapitel 11 Hebräerbrief nachlesen. Auf jeden Fall, in der Regel ist dieses Prinzip Gottes Prinzip, wie er seine Leute segnen will. Sicher, er könnte es einfach auch so machen. Aber es ist halt einfach nicht das, was man in der Bibel finden kann. Also manchmal macht es auch, aber in der Regel geht es eben über das Prinzip, ich gebe den Menschen ein Versprechen, eine Verheißung, dann glaubt er und dann wird sie sich erfüllen. Weil Gott ein Gott des Glaubens ist. Und er arbeitet halt einfach mit glaubenden Menschen zusammen, wirst du feststellen, wenn du Hebräer 11 liest, wo die Glaubenshelden so aufgezählt werden. Vielleicht kommen wir ja nachher eh noch drauf. Vielleicht wusstest du das nicht, aber selbst für das Kommen von Jesus als Messias musste jemand glauben. Ja, man meint, ja, den hat Gott einfach geschickt, weil es jetzt soweit war. Nein, die Bibel sagt, und ich lese es jetzt dann vor, dass da Leute dafür geglaubt haben. Da gibt es in Lukas 2, Abvers 25. Siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage, also eine Verheißung, zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, dann nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht, deinen Diener des Glaubens, würde man vielleicht heute sagen, du entlässt deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Also dieser Simeon hat Gott gedient durch Glauben, dass er diese Verheißung festgehalten hat, dass er nicht vorher sterben wird, sondern erst wenn er den Christus, den Erlöser sehen wird, dann ist sein Job erfüllt und dann kann er in Frieden zu seinem himmlischen Papa nach Hause gehen. Im Anschluss wird auch noch von einer Prophetin Hanna geschrieben, und das sind jetzt zwei sehr wichtige Personen. Die Hanna hat auch von ihrer Jugend an bis ins hohe Alter dem Herrn geglaubt und gefastet und gebetet und gefleht. Ich gehe mal davon aus, weil das in einem Aufwasch steht, dass sie eben auch dieselbe Verheißung gehabt hat, dass diese beiden hier ja, durch ihren Glauben das möglich gemacht haben, dass Jesus kommen konnte. Okay, es gibt in der Bibel eben sehr viele Verheißungen. Die einen sind so allgemeingültig, wie zum Beispiel, wenn du glaubst, bist du gerechtfertigt. Ja, es gilt für jeden, der glaubt, wird er gerechtfertigt. Aber auch ganz spezifische Verheißungen, die waren halt dann ganz konkret für bestimmte Leute, die in dieser biblischen Geschichte da drin aufgeschrieben sind, wie zum Beispiel eben Sarahs Schwangerschaft mit 90 Jahren. Also die war für Sarah, nicht dass jemand meint, ach, jetzt bin ich schon 90 Jahre alt, jetzt kriege ich auch noch mehr Kind. Das könnte zwar sein, ja, wenn Gott das so haben möchte, aber das ist jetzt nicht eine Verheißung für alle Frauen in diesem Alter. Andere Verheißungen, so spezifische, könnte Gott auch für dich hernehmen, das für dich lebendig machen und damit du eben auch den entsprechenden Segen bekommst, wenn das in deinem Lebenslauf so vorgesehen ist. Oder wenn du sowas brauchst, ja, es liegt da nicht unbedingt, dass es alles vorbestimmt und geplant ist. Aber die Frage muss sich an jeder Christ stellen, kenne ich überhaupt die Verheißungen? Oder habe ich Verheißungen für mein Anliegen? Es gibt ja Christen, die haben ein Anliegen und die haben das schon länger und scheinbar tut sich nichts. Die Frage ist, hast du eine Verheißung dafür gefunden von Gott, dass er dein Anliegen auch erfüllen will? Und das ist der Punkt, an dem die meisten Christen schon scheitern. Ja, sie beten zwar, weil man weiß ja das grundsätzlich, wenn man ein Problem hat, soll man beten, aber sie beten nicht auf der Grundlage einer biblischen Verheißung. Und das macht es ein bisschen schwierig. Zumindest soll die eine Grundlage sein, die Gebetsschriftstellen, wo Jesus eben gelehrt hat, oder auch der Paulus und der Petrus, wie man beten soll oder das Gebet erhört wird. Das ist schon mal eine Grundlage, aber dann ist nicht schlecht, wenn du ganz eine spezifische Verheißung hast für deine Sache, für dein Anliegen. Da müssen die Christen oft erst einmal so gelehrt werden. Ja, das sind es meistens nicht, weil alles Mögliche gelehrt wird, aber nicht diese Dinge, die wirklich was weiterbringen, was dabei rauskommt. Und manche, muss man einfach auch sagen, die sind zu bequem, um sich mit der Bibel, mit seinem Wort und den Verheißungen zu beschäftigen und sich damit auseinanderzusetzen und da drin zu suchen. Das sind ja so der faule Teil des Leibes Christi. Ja, wenn Gott will, wird er schon, und wenn nicht, kann ich auch nichts machen. Das ist allerdings nicht das, was wir haben wollen. Und dann suchen sie nicht nach der Verheißung oder suchen auch nicht, was Gottes Wille ist für ihre Sache, weil es gibt ja manche Dinge, da weiß man gar nicht so recht, was will denn jetzt der Herr in der Sache für mich? Und dann muss man suchen, den Herrn anrufen, suchen, betend in der Bibel suchen. Ja, beten mit dem Verstand, beten auch in neuen Sprachen, in Zungen ist da eine ganz wichtige Sache, weil da wird der Geist aktiv und dann fängst du die Bibel zu blättern an und dann kommst du plötzlich an eine Stelle, die diese Verheißung enthält oder die dir da Wegweisung gibt in deinem Anliegen. Und der Herr zeigt dir einfach dann ein Wort der Verheißung für deine Sache und dann hast du einen festen Glaubensanker. Dann merk dir diese Stelle an oder schreib dir es raus. Du brauchst es dann. Also es reicht nicht, ja, jetzt habe ich es gelesen, okay. Du musst mit der Verheißung dann auch arbeiten. Und wenn du damit dein Gebetsanliegen mit diesem Wort der Bibel zusammenbringst, dann wird es durch den Geist auch lebendig gemacht. Sein Wort ist Geist und Leben, sagt Jesus. Also da fängt der Geist an, dieses Wort lebendig zu machen. Und diese Verheißungen, wenn du sie findest, die pushen deinen Glauben wirklich nach oben. Und das gibt auch ein Fundament für deinen Glauben in der Sache. Und du brauchst ein Fundament, weil du musst davon ausgehen, wenn du etwas im Glauben nimmst, dass du Gegenwind irgendwo herbekommst. Wo, das kann man jetzt nicht sagen, weil einmal ist es in Gedanken oder in Gefühlen oder in äußeren Umständen, aber es gibt in der Regel Widerstände, weil der Teufel natürlich nicht will, dass du gesegnet wirst und dass du Dinge erlangst, die er dir eigentlich nicht zugestehen will. Aber wenn du mit diesen Worten fest arbeitest oder drauf stehst, dann ist es ein Grundfest und dann wird es auch zustande kommen. Du kannst auf jeden Fall viel leichter glauben, dass du empfangen hast, wie es in Markus 11,24 geschrieben ist. Und wenn du das glaubst, dass du es empfangen hast, weil du hier ein Wort der Verheißung schwarz auf weiß hast, dann wird es dir auch zuteil, sagt Jesus ganz deutlich. Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und wenn du es empfangen hast, schwarz auf weiß, die Versprechung, die Verheißung Gottes, dann tust du dich einfach leichter im Glauben, weil du seine Zusage empfangen hast. Gottes Zusage. Ja, und Gott ist treu. Gott kann nicht lügen. Und ein Wort von jemandem ist immer so viel wert, wie der, der es gegeben hat. Ja, wenn dir ein bekannter Lügner oder Plapperer ein Wort gibt, dann brauchst du nicht unbedingt sagen, ja, das wird hundertprozentig so sein, weil dann ist es zum Anzweifeln. Aber nicht bei Gott. Wenn Gott dir ein Wort gibt, dann ist er treu und wahrhaftig und steht dahinter und wird es auch so erfüllen, weil er ein Ja gegeben hat und nicht ein Nein dazu. Ja, und wenn du das weißt, ein Ja und ein Amen ist für dieses Versprechen gegeben, dann kannst du ihm und musst du ihm eigentlich ganz einfach vertrauen können. Und es gibt viele Beispiele in der Bibel, wo die Schrift sagt, dass wir deren Nachahmer sein sollen, durch den Glauben und durch Ausharren. Ja, Ausharren ist denn das immer aktive Glaubensgeduld und nicht so hinwarten wird schon irgendwann. Das passive Ausharren, das ist nicht das Richtige. Das aktive Ausharren, das Dranbleiben, das ist das, was wir da brauchen. Hebräer 6, 11 bis 15 sagt uns das sehr deutlich. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer und die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte und sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Also, wir sollen eifrig sein, steht da drin, nicht träge werden, sondern die nachahmen, die durch Glauben und aktiver Geduld ausharren, die Verheißung erbten. Und jetzt bringt er den Abraham als Beispiel. Er hat die Verheißung gehabt, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und genau so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Es ist ganz deutlich geschrieben hier im Hebräerbrief. durch Glauben an dieses Wort von Gott und das Festhalten dieses Versprechens und des Versprochenen hat er die Verheißung auch erlangt. Also er hat einen Nachkommen mit der Sarah bekommen im Alter von 190 Jahren. Und Abraham hat er vorher Abram geheißen und Gott hat da seinen Namen geändert auf Abraham. Und Abraham bedeutet Vater vieler Völker. Und so hieß der, der als unfruchtbar galt, oder dieses Ehepaar, das als unfruchtbar gegolten hat, Vater vieler Völker. Und Vater ist immer das, der Erste, der Gründer, also Gründer, Urahn von vielen Völkern. So wurde plötzlich dieser Abraham genannt, obwohl nach außen hin überhaupt nicht sichtbar war. Aber die Verheißung war da. Und wenn die Verheißung Gottes da ist, dann ist es auch so. Und du musst eine Verheißung geglaubt werden, dann schon fast so, als wäre es schon geschehen. Ja, dann ist es auch nicht mehr komisch, wenn man jemanden Vater vieler Völker nennt, der selber gar keine Kinder hat. Also gut, von der Hagar hat er eins gehabt, aber das war nicht Gottes Plan. Gott wollte von der Sarah diesen Sohn der Verheißung haben, weil die war seine Frau. Die andere war die Magd. Also nimm diesen treuen und zuverlässigen Gott beim Wort. Den kannst du beim Wort nehmen. Wenn du glaubst, dass er nicht lügen kann, dann kannst du ihn beim Wort nehmen. Und tu das dann, wenn du die Verheißung hast. Glaube ist immer jetzt. Glaube ist eine gegenwärtige Sache. Lass dich nicht vom Teufel auf die lange Bank schieben, wo man immer hinten anstehen muss. Und dann bist du vorne am zweiten Platz und dann heißt Allerbeitsch wieder hinten anstellen. Das ist nicht Gottes Sache. Das ist Satans Sache. Gott hat zu Mose einmal was gesagt. Der Mose hatte ein Glaubensproblem. Eine unmögliche Sache für ihn zu lösen. 600.000 Mann Fußvolk sollten gespeist werden. Der Mose mit seinem Kopf konnte das überhaupt nicht mehr einordnen. Wie soll das gehen? So viele Rinder können wir gar nicht schlachten. Das haut nicht hin. Aber Gott sagte zu Mose, kannst du in 4. Mose 11, 23 nachlesen, ist die Hand des Herrn zu kurz? Jetzt sollst du sehen, ob mein Wort für dich eintrifft oder nicht. Gott hat gesagt, seine Hand ist nicht zu kurz. Es gibt nichts, was er nicht tun könnte, heißt es auf Deutsch. Und dann sagt er zu Mose, jetzt sollst du sehen, ob mein Wort für dich eintrifft oder nicht. Und es ist eingetroffen. Es gab Wachteln in Massen rund um das ganze Lager der Israeliten und sie alle konnten essen, Tag für Tag. Soweit hat Moses Verstand nicht gereicht. Aber wenn er auf seinem Verstand ein Problem hatte, er hat trotzdem Gott geglaubt. Und das hat den Unterschied ausgemacht. Und dann hat Gott eben gesagt, jetzt sollst du mal sehen, Mose, ob mein Wort jetzt eintrifft oder nicht. Schau mal zu. Das ist ganz interessant, wenn man sich das ein bisschen so bildlich vorstellt. Auf jeden Fall hat sich der Mose für den Glauben entschieden und nicht für den Zweifel, den er im Verstand hatte. Jetzt muss ich zwei Sachen einfügen, wie das auch heutzutage noch funktioniert. Ich habe mal gebetet um einen neuen Mitarbeiter in der Werkstatt. Das ist ja zwar jetzt schon länger her. Damals hat einer gekündigt, der war schon bei uns in der Ausbildung und dann Geselle, hat gekündigt und ich brauchte Arbeiter und habe gebetet und dabei in der Bibel geblättert und dann ist mir eine Schriftstelle groß geworden. Da hat mir richtig gehen angesprungen. Das war Jesaja 61, 5 und 6. Ich lese das einmal vor. Dann werden Fremde oder Ausländer, hat es in meiner Übersetzung damals geheißen, Fremde und Ausländer dastehen und eure Schafherden weiden und Ausländer werden eure Bauern und Weingärtner sein. Ihr aber, ihr werdet Priester des Herrn genannt werden. Diener unseres Gottes wird man zu euch sagen. Ihr werdet den Reichtum der Nationen genießen und mit ihrer Herrlichkeit euch brüsten. Ja, mein Verstand konnte auch nichts anfangen mit der ganzen Sache. Da ging es mir fast wie Mose. Aber irgendwo innen drin war es lebendig. Und was ist passiert? Ein paar Tage später kam so ein alter tschechischer Skoda, ein paar Tschechen drin und haben nach Arbeit gefragt. Mein Mechaniker, der Stani, ist immer noch da. Beim Nachbarn, der Schreiner, der ist auch immer noch da. Der Dritte, der war zeitlang bei uns und hat aber dann in Prag eine Arbeit angenommen. Aber wie gesehen, Ausländer sind gekommen. Tatsächlich Ausländer. Wer hätte das gedacht? Die konnten nicht Deutsch, aber es hat trotzdem geklappt. Wenn der Herr was einfädelt, wenn der Herr sein Wort gibt, dann kommt was Gescheites dabei raus. Und damals ging es halt eigentlich relativ schnell mit dieser Erfüllung. Und dann ist es ja noch relativ einfach. Wenn sich aber eine Erfüllung länger hinzieht, der Satan Widerstand leistet und zweifelnde Gedanken und Gefühle dich quälen, um deinen Glauben zu zerstören und dir das Wort rauben wollen, dann wird es oft einmal schwieriger, dann wird es ein harter Glaubenskampf. Das musst du aber auch wissen, damit du dranbleibst, damit du nicht dir gleich wieder den Boden unter den Füßen wegziehen lässt und du sagst, naja, wird nichts, geht nicht, Gott kann es nicht oder Gott ist nicht fähig dazu, seine Hand ist zu kurz oder so. Nein, die Hand ist nicht zu kurz. Aber manche Dinge brauchen auch einmal ein bisschen Zeit. Ich kann jetzt ein zweites Beispiel nennen. Auch vor über 30 Jahren, wie ich für meine Frau gebetet habe, das hat sich nicht auf ein paar Tage erfüllt, das hat Jahre gedauert. Aber ich hatte biblische Verheißungen als Grundlage für mein Gebet und habe da meinen Glauben draufsetzen können. Das ist wichtig. Zuerst habe ich angefangen mit der Schriftstelle 1. Mose 2,18. Da fangen wir eigentlich einmal, möchte ich fast sagen, erst einmal mit dem Verstand an, weil die Schriftstelle habe ich gekannt, wo steht, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. So kann man mal anfangen. Man sucht sich ein Wort, wo man weiß, es geht um das Thema, und dann kann man sich da mal einklinken in die Sache. Aber dann gibt's, und da hat der Heilige Geist dann offenbart, noch zwei Verheißungen in diese Richtung, und das war halt einfach das, was die Sache dann ins Rollen gebracht hat. Sprüche 19,14, Haus und Habe sind ein Erbteil der Väter, von dem Herrn aber ist eine einsichtsvolle Frau. Und Sprüche 18,22, wer eine Frau gefunden, hat Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt vor dem Herrn. Und das sind zwei Verse, die passen genau zum Thema. Und natürlich, wenn eine Frau für einen Mann betet, kann man das natürlich genauso benutzen. Also nicht denken, die Frauen sind jetzt da wieder hinten dran. Nein, es geht halt einfach um eine Partnersuche, sodass dass das ist, was der Herr geplant hat. Das ist das Wichtigste. Aber dann ging das weiter und der Herr gab dann mir und auch meiner Frau, obwohl wir dann noch nicht so uns gekannt haben, Bilder, Prophetien und da arbeitet dann der Heilige Geist weiter. Erst einmal legt er so die grundlegenden Verheißungen aus der Schrift und dann kommen auch, wenn man dranbleibt im Glauben, dann kommen dann die Werke des Heiligen Geistes dazu, die Gaben mit Bildern und Prophetien und so hat er uns einfach dann zusammengeführt. Ich meine, das ist sowieso eine längere Geschichte. Es war schon ein Glaubenskampf für uns beide, aber es hat sich gelohnt. Aber diese Verheißungen aus der Schrift, die sind einfach eine feste Grundlage für den Segen. Und sag jetzt nicht, aber für meine Sache gibt's doch kein Wort in der Bibel. Dann hast du eine Lüge geglaubt. Wenn du anfängst zu suchen, wird der Herr dir ein Wort geben, das passt. Wenn es vielleicht im Zusammenhang liest, passt hinten und vorne nicht. Aber wenn du es liest und der Heilige Geist dir das lebendig macht, dann sind es vielleicht aus dem Vers plus drei Worte. Aber die sprechen dich direkt in deinem Herzen an und dann hast du diese Verheißung. Und dann lass sie nicht wieder los. Schreib sie dir auf. Arbeite damit. Ich kann das bloß sagen. Aber wie gesagt, du musst wissen, wenn du das tust, wenn du solche Verheißungen bekommen hast und mit dir anfängst zu arbeiten im Glauben, dass es oftmals auch heftige Widerstände und Angriffe geben kann, muss nicht, ja, aber es kann, die dich dann zum Zweifeln bringen wollen, dass du wieder aufgibst und dann sind da mal Tage dabei im Leben, die dann nicht so lustig sind und nicht unbedingt zum Jubeln sind. Ich weiß von meiner Frau, die war dann einmal 2 Tage nicht in der Arbeit, hat sich Urlaub genommen, weil es so heftig war, dieser Gebetskampf, dieser Glaubenskampf und die Widerstände. Aber es hat sich gelohnt. Also fang an, dem Wort der Verheißung zu glauben und dann fängt Gott an der Sache zu arbeiten. Und dann muss vielleicht noch eine oder andere aus dem Weg geräumt werden, wo der Herr am Werk ist, wo die Engel ausgegangen sind, wo Gesinnungen von Menschen, Gedanken und Umstände bearbeitet werden müssen, verändert werden müssen. Und es braucht manchmal Zeit. Weißt du vielleicht selber, wenn du irgendwo falsch denkst, aber du das eigentlich für richtig befindest und Gott möchte dich verändern, dann geht das nicht von heute auf morgen. Dann ist das ein Kampf da oben drin, da zwischen deinen Schläfen. Ist jetzt das richtig, ist das richtig, was muss ich tun, was soll ich lassen? Das sind dann diese Situationen. Und die fordern unseren Glauben heraus. Und dann ist dann noch die blöde Ungeduld. Die ist aber nicht schön, weil, ja, weiß ja jeder, I like sofort, ist ja dieses Motto heutzutage, Knopfdruck und der Fernseher geht an und alles ist da, ein Knopfdruck und morgen kommt der Postbote mit dem Paket, just in time läuft alles, aber es ist in der geistlichen Welt nicht so. Da muss man schon ein bisschen Geduld und Ausharren mitbringen. Aber diese Zeit des Ausharrens soll dich immer näher in Gottes Gegenwart, in Gottes Arme treiben und nicht von ihm wegtreiben und sagen, ah, der macht es ja auch nicht, der kann es auch nicht, jetzt lass es wieder bleiben mit dem Glauben. Dann hat der Feind gesiegt und hat die Angriffe, die Widerstände und die Mauern aufgerichtet und dich wieder blockiert. Aber wenn du im Glauben dran bleibst, werden geistliche Mauern fallen, Widerstände beseitigt, Angriffe abgewehrt und die Erfüllung der Verheißung wird kommen. Und der Heilige Geist ist in der Zeit dein Ermutiger und wird immer wieder Bestätigungen geben. Wenn du auf den schriftgemäßen Verheißungen stehst, wird er durch andere Leute, Träume, Visionen, Bilder, Weissagungen immer wieder auch eine Bestätigung geben, damit dein Glaube wieder hochgezogen wird. Das Zweifelnde, unmöglich, das geht doch nicht. Oder warum ist es noch nicht geworden? Oder der Herr tut's nicht, weil ich so ein Sünder bin. Das sind diese größten Glaubensfeinde. Und es sind genau diese Dinge, die der Feind gegen uns aufführt. Darum ist wichtig zu wissen, dass wir geliebt sind, dass Gott zu seinen Verheißungen ein Ja und Amen geschehen ließ und dass deine Sünden gesöhnt sind und du gerechtfertigt wurdest aus Glauben. Das sind so diese Grundlagen, die einfach sitzen müssen. Und wie gesagt, da soll man auch mit diesem Wort der Verheißung arbeiten. Darum soll man das aufschreiben und dann in der Situation wieder nachlesen, dass er wieder aufgebaut wird und auch aussprechen und proklamieren. So steht's geschrieben, ich entscheide mich, der Verheißung zu glauben, so wird sie auch zustande kommen. Ja, nicht damit Gott zu überreden, dass er was tut, weil Gott ist ja schon am Werk, er will es ja tun, er hat das Ja und das Amen schon gegeben. Aber das setzt deinen Glauben wieder frei. Und der Glaube ist der Sprit für die ganze Sache. Und der Glaube bringt die Durchbrüche, dann strömen die Verheißungen zu dir über, weil in ihm, in Jesus, sind uns große und kostbare Verheißungen geschenkt, sagt uns der Petrus sehr deutlich, 2. Petrus 1,4. Durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit wir durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werden und so weiter. Also kostbare und größte Verheißungen sind uns geschenkt durch Jesus. Wissen, merken, glauben, festhalten. Jetzt kommen wir nochmal zum Abraham. Der hatte ja diese Riesenverheißung. Es steht im 1. Mose 17 ab Vers 15. Gott sprach zu Abraham, deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah. Das heißt, Fürstin soll ihr Name sein. Und ich werde sie segnen und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Und ich werde sie segnen und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären? Und Abraham sagte zu Gott, möchte doch Ismael vor dir leben. Und Gott sprach, nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Aber meinen Bund werde ich mit Isaak aufrichten, den Sarah, die im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Also eine Verheißung, eine unmögliche Verheißung und auch Abraham hatte gelacht drüber. So unwahrscheinlich war das Ganze. Und er wollte Gott noch überreden. Der Ismael ist doch schon da, machen wir doch mit Ismael. Aber Gott sagt, nein, mit Sarah, weil die ist deine Frau. Mit diesem Nachkommen will ich den Bund aufrichten. Und nächstes Jahr, sagt Gott, komme ich wieder. Und da wird dann Sarah diesen Sohn bereits gebären. Und Namen haben ja immer ein bisschen Bedeutung. Und ich habe dann nachgeschaut, was heißt denn eigentlich Isaac? Und es heißt, er wird lachen. Ja, eigentlich ein lustiger Name, er wird lachen. Aber dann stellt sich die Frage, ja, warum? Weil er was zum Lachen hat. Der Isaac hatte was zum Lachen. Weil er war dermaßen gesegnet, von Abraham her schon, als Erbe dieses Segens. Der hatte wirklich einen Grund zum Lachen. Von Isaac heißt es im 1. Mose 26, 12 und 13, Isaac säte in diesem Land und gewann in jenem Jahr das Hundertfache. So segnete ihn der Herr. Und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Der hatte was zum Lachen gehabt. Er war ein gesegneter Mensch. Und warum wurde er gesegnet? Das steht ein paar Verse vorher. In 1. Mose 26, 3. Halte dich als Fremder auf in diesem Land. Und ich werde mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinen Nachkommen werde ich all diese Länder geben. Und ich werde den Schwur aufrechterhalten, den ich deinen Vater Abraham geschworen habe. Also Isaac wurde gesegnet wegen Abraham, weil Gott Abraham geschworen hat, dass er seine Nachkommen segnen wird. Und das ist eine super Position. Kommen wir wieder in unsere Zeit, in unser Leben hinein. Galater 4, 28. Ihr Brüder, seid wie Isaac Kinder der Verheißung. Also du und ich, wir stehen in derselben Position wie Isaac als erster Nachkomme Abrahams und wir in Christus sind alle Kinder dieser Verheißung, dass er uns segnen will. Drum heißt diese Predigt, Gott will dich segnen. Er hat es geschworen, dem Abraham. Jetzt müssen wir es bloß erst einmal wieder ausgraben, diese Sache, und glauben. Und nicht den Schrott glauben, den uns der Teufel vor Augen malt und die schlechten Dinge, wo man sagt, ja, der ist nicht gesegnet, der ist krank und dem geht schlecht. Das sind alles ja, die Werke des Teufels und die schlacht er natürlich aus. Das ist nicht Gottes Plan für sein Volk, für seine Kinder. Okay, und Gott ist ja Abraham noch einmal erschienen. Und da wurde dann die Verheißung nochmal bestätigt und ein wenig stärker gemacht. Und er sagte so, Abraham, wo ist deine Frau, Sarah? Und er sagte, dort im Zelt. Da sprach er, wahrlich, übers Jahr, um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Siehe, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Abraham und Sarah aber waren alt, hoch betagt, und es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Und Sarah lachte in ihrem Innern und sagte, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben. Und auch mein Herr ist ja alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Und dann kommt die Aussage vom Herrn selber, sollte denn für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Also wenn du ein Problem hast und du denkst, ich glaube, das geht nicht, dann denkst du das, was Gott sagt. Es sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein. Oder sollte sein Arm zu kurz sein? Dann sagt er weiter, zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir, übers Jahr, um diese Zeit, dann hat Sarah einen Sohn. Doch Sarah leugnete und sagte, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, nein, du hast doch gelacht. Also, wenn du versuchst, den Herrn was vorzuspielen und abzuleugnen, was du aber doch getan hast, dann ist es eigentlich ein Schmarrn, weil Gott kennt dein Herz, er weiß genau, was du denkst. Und wenn es auch bloß innerlich war und äußerlich dir nichts ankennen hast lassen, der Herr weiß es. Also sei ehrlich mit deinem himmlischen Papa, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, er weiß schon vorher, bis du deinen Mund aufgemacht hast, weiß er schon, was du davor hast. Also da gibt's nichts, aber deshalb ist denn jetzt das Problem zu groß. Gott hat nicht gesagt, hey, du hast gelacht, jetzt wird nichts aus der ganzen Sache. Nein, er hat sein Wort eingehalten. Wenn Gott ein Wort gibt, hält er es auch. Okay, also, dann kommt Hebräer 11. Das müsst ihr selber nachlesen, die Glaubenshelden, sonst wird es heute zu spät. sind halt die Hundertprozentigen, die sich voll auf den Glauben gestützt haben. Auf jeden Fall, Gottes Versprechen und Verheißungen, Zusagen sind so wahr und so zuverlässig, als wie es schon geschehen wäre. Da gibt es kein zweifelndes Wenn und Aber und Vielleicht mehr. Und das sollte es nicht geben. Psalm 33, 4 war das. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Und in Mose, 5. Mose 28, 2 sagt uns die Schrift, alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst. Jetzt geht's wieder ums Gehorchen, oder? Nein, im Neuen Bund ist es anders. Das war noch im Alten Bund, im Gesetz. Da kommen die Segnungen nur, wenn du gehorchst. Im Neuen Bund sieht es anders aus. Das sagt uns der Paulus im Galater 3, 10 bis 14. Er sagt hier, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Also das ist Tun. Und dann sagt er weiter, durch das Gesetz wird aber niemand vor Gott gerechtfertigt. Das wird dadurch offenbar, weil geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben oder wird gesegnet werden. Und von diesem Fluch hat uns Christus losgekauft, indem er der Fluch wurde, also am Holz hing. Und dann sagt hier Galater 3, 14, damit der Segen von Abraham in Christus Jesus zu uns, zu den Nationen komme, die wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Also denkt dran an Isaak, wie der gesegnet war. Und genau so soll dieser Segen Abrahams jetzt in Christus, da sind wir wieder bei der Position, in Christus zu uns kommen. Es ist Gottes geschriebener Wille, dass er uns segnen will, so wie es Abraham geschworen hat. Dieses Problem mit dem Gesetz und diesem Gehorsam und dieses Erfüllen, das ist weg. Das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Das Gesetz hat nur Schwierigkeiten gemacht. Deshalb hat es Jesus erfüllt und hat es beseitigt und hat den Glauben eingeführt, damit wir diese Segnungen empfangen. Aber wie gesagt, ohne Gesetz und ohne Glauben geht's auch nicht. Aber ohne Gesetz und mit Glauben geht's. Wo kommt nun der Glaube her? Durch eben das wiederholte Hören des Wortes, die Verheißungen. Das aktiviert den Glauben und deine Glaubensworte setzen es frei. Also mach Gottes Verheißungen zu deinen Verheißungen. Lass nicht bloß biblische Worte sein, so allgemein, sondern nimm diese Worte der Bibel und mach sie zu deiner Verheißung, die Gott dir gegeben hat, weil du in Christus Jesus bist und er da ein Ja und ein Amen gesetzt hat. Also bekenne sie, glaube sie, meditiere drüber, damit pflanzt du sie tief in dein Herz ein, damit sie Wurzeln schlagen können, diese Samen und Frucht bringen können. Nimm diese Worte als bare Münze, vertraue dem, der sie gegeben hat, der ein Ja und ein Amen gegeben hat. Gott ist vertrauenswürdig. Er ist nicht ein Vielleicht und heute ja und morgen nein und übermorgen ganz anders. Und übermorgen weiß er nichts mehr von der Verheißung. Gott weiß es ganz genau. Du kannst sein, so dass es wieder vergisst, die Verheißung. Es soll aber nicht sein. Also nimm diese Verheißungen für dich an, entscheide dich dafür. Es liegt an dir, wie du das Wort siehst. Dass es nicht bloß irgendein Buch ist mit Buchstaben, ja, ist Gottes Wort und so, aber nimm es ganz persönlich für dich, weil diese Verheißungen öffnen dir nämlich den Zugang zur himmlischen Welt. Diese Verheißungen sind Schlüssel. Das macht die geistliche Welt auf, ja, wo es dann vielleicht erst einmal ein bisschen Widerstände gibt, wie es vorher schon sagte, aber dann kommst du dahin, wo der Heilige Geist anfängt, dich zu führen, dich weiterzubringen, Bestätigungen zu geben, einen Glauben aktiviert, ja, da wird es innerlich lebendig. Und das ist einfach das A und O. Gott gab uns ja in der Schrift die Anleitung dazu. Er sagt, mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Sprüche 4,20. Oder bewahre sie im Inneren deines Herzens. Ja, das ist, genau das ist das, die Sache. Dann wird es deine Verheißung, dann wird es das Wort Gottes direkt an dich. Und es erzeugt in dir eine eine freudige Erwartungshaltung, einen Herzensglauben, eine Gewissheit und eine Zuversicht, dann hat der Zweifel keinen Platz mehr. Und wenn er wieder kommt, der Zweifel, dann geh zurück und nimm das Wort wieder als bare Münze und schlag dem Feind das Wort um die Ohren, dass er nur so wackelt. Und das bringt die Erfüllung der Verheißung zustande. Okay, in der Situation, du hast deine Verheißung und vielleicht erzählst du es anderen und die können damit nichts anfangen, weil es für die nicht ist. Ja, die Verheißung ist speziell für dich und du kannst was damit anfangen, andere nicht. Ist vielleicht manchmal gut, wenn man es gar nicht weiter erzählt, weil die anderen, die bringen dich höchstens zum Zweifeln. Okay, also das Wort teilt das Erbe aus. Das Wort ist es, wie Gott dich segnen will. Kommen wir nochmal zurück zum Abraham. Er wird der Vater des Glaubens genannt, der Urheber, der Erste, der die Sache mit dem Glauben gestartet hat. Und auch Freund Gottes wurde er genannt. Und Abraham hatte einfach diese tolle Verheißung, die uns auch noch gilt. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. 1. Mose 12, 2. Oder in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter oder alle Generationen der Erde. Es ist auch so, ja, in einem Aufwasch genannt. Und der Hebräerbrief greift es auf und sagt, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren oder vermehren. Das sind diese Verheißungen, die Abraham hatte. Und diese Verheißungen des Segens gelten uns, weil wir Abrahams Nachkommen sind. Und nach eben der Verheißung sind wir deren Erbe. Im Galaterbrief wird es ziemlich deutlich ausgedrückt. Die aus Glauben sind, sagt er hier in 3,7, diese sind Abrahams Söhne und Nachkommen. Wenn du aus Glauben bist, wiedergeboren bist, bist du Abrahams Nachkomme und nach der Verheißung Erbe. Und deshalb auch gesegnet, weil Gott es zugesagt hat. Im Kapitel 3,9 sagt er hier, folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Also werden mit ihm gesegnet. Also nicht nur Abraham und Isaak und vielleicht noch Jakob, sondern wir mit ihm sind gesegnet. Also ist dieser Glaube Abrahams für uns heute noch eine Segenssache. Jetzt ist es ein paar tausend Jahre her. Aber Gottes Wort ist heute noch genauso gültig wie damals. Und wie gesagt, Galater 4,28 sagt uns, ihr Brüder seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Das ist eine ganz tolle Sache. Okay, jetzt sind wir in der Zeit schon ziemlich weit. Dann höre ich jetzt da auf. Dann machen wir einfach nächste Woche da noch ein bisschen weiter. Machen wir ein bisschen Wiederholung, machen wir noch ein bisschen weiter. Es ist nicht mehr viel, aber es ist wichtig. Es soll sitzen. Es soll nicht heute gehört worden sein und morgen vergessen. Es soll Frucht bringen, das Wort. Wenn es tief eingepflanzt wird in dein Herz, wird es auch die Frucht bringen. Gut, dass wir eine Bibel haben. Warum glaubst du, dass das so umkämpft war, wie der Martin Luther die Bibel auf Deutsch geschrieben hat? Der Satan wollte diesen Luther vernichten, die Kirche. Aber das Wort muss geglaubt werden können. Wenn du es nicht lesen kannst, kannst du es auch nicht glauben. Ne? Das ist ganz einfach.